SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rönspieß. Guten Abend. Hans-Georg Maaßen schadet der CDU und sollte die Partei verlassen. Das sagt auch der erste parlamentarische Geschäftsführer der Union im Bundestag, Thorsten Frey. Warum er hofft, dass sich das Thema Maaßen zügig erledigt, erklärt er gleich im SR2-Tagesgespräch. Entspannung verzweifelt gesucht. Wir berichten über die Nahostreise von US-Außenminister Blinken und Grundsteuerabgabetermin. Die Rückgabequote bei staatlichen Grundstücksbesitzern in Baden-Württemberg ist deutlich schlechter als bei den privaten. Das sind drei unserer Themen bis 6:30. Ein Jahr mit mehreren Landtagswahlen hat begonnen und man merkt das auch in der politischen Debatte. Vor ganz genau einem Jahr hat auch Friedrich Merz sein Amt als Parteichef der CDU angetreten. Mit hochgestellten Zielen, Rollenfindung in der Opposition, aber auch mit dem Anspruch, so hat es sich Friedrich Merz zugetraut, die AfD zu halbieren. Unter anderem darum geht's jetzt im SR2-Tagesgespräch mit dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Thorsten Frey. Herr Frey, wie geschlossen steht die Partei da nach einem Jahr Friedrich Merz?
Wir sind sehr geschlossen. Das gilt für die gesamte Unionsfamilie, das gilt für die CDU und innerhalb der CDU und das gilt auch gemeinsam mit der CSU. Und wenn man den Rückblick wagt auf den 26. September 2021, wo wir eine katastrophale Wahlniederlage erlebt haben und viele Beobachter gesagt haben, der Niedergang der CDU wird da noch nicht zu Ende sein. Wenn man das alles berücksichtigt, dann muss man sagen, wir haben ein hohes Maß an Einigkeit. Wir haben Vertrauen in der Bevölkerung zurückgewinnen können. Wir stellen die Ampelkoalition im Bundestag in den entscheidenden Fragen. Und immer wieder gelingt es uns auch als Opposition, etwa beim Bürgergeld, beim Umgang mit der Ukraine und den Waffenlieferungen dorthin oder auch anderen Fragen tatsächlich Akzente zu setzen.
Die Umfragen sehen sehr gut aus für die Union im Moment. Wie sehr verhagelt Ihnen gerade die Personalie Hans-Georg Maaßen Ihre Bilanz nach einem Jahr März so ein bisschen?
Naja, also man darf das einerseits nicht überhöhen, denn damit würde man der Person Maaßen auch nicht gerecht. Auf der anderen Seite ist es natürlich furchtbar, dass ein Mitglied der CDU, einer, der sich Mitglied der CDU nennt, im Grunde genommen Positionen vertritt, die nicht irgendwo an einem Rand stattfinden, sondern weit darüber hinaus. Er hat jetzt fortgesetzt Positionen vertreten, die antisemitisch, die rassistisch, die letztlich auf einem völkischen Gedankengut beruhen. Und damit hat er den Boden der Gemeinsamkeiten innerhalb der CDU vollständig verlassen. Das hat mit einem christlichen Bild vom Menschen nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und deswegen wäre es nur konsequent, wenn er die Konsequenz ziehen würde und aus der Union austreten würde.
Gegen diese Vorwürfe von Antisemitismus oder Rassismus wehrt sich Herr Maaßen ja. Heute früh hat er im Deutschlandfunk gesagt, Deutschland sei im Niedergang begriffen und nur eine CDU, die zu den Grundsatzpositionen von Kohl und Adenauer zurückfindet, kann das ändern. Es könnte ja durchaus sein, dass einige ihrer Parteimitglieder da zumindest zum Teil zustimmen. Was hören Sie dazu zum Beispiel in Ihrem Wahlkreis? Das ist ja der Schwarzwald-Baar-Kreis und das obere Kinzigtal. Wie reagieren die Parteimitglieder dort?
Also ich muss ganz offen sagen, da hat es bisher überhaupt keine Rolle gespielt. Herr Maaßen wird da nicht als ein maßgeblicher politischer Akteur wahrgenommen. Es ist ja im Gegenteil eher so, dass er seine CDU-Mitgliedschaft nutzt, um seine kruden Ideen und Vorstellungen mit mehr Nachdruck in der öffentlichen Debatte unterzubringen. Und damit verhält er sich eindeutig parteischädigend. Das ist eine Position, die, glaube ich, gerade auch an der CDU-Basis sehr weit verbreitet ist, weil man es eben auch nicht möchte, dass er sozusagen seine Ideen mit dem guten Namen unserer Partei in Verbindung bringt.
Herr Maaßen wird heute Morgen auch zitiert. Er hätte in seinem Briefkasten und auch in seinen E-Mail-Accounts geschaut. Er habe noch nichts von der CDU gehört. Bekommt er den entsprechenden Brief noch?
Ja, selbstverständlich. Es ist ja nicht so, dass ein Parteiausschluss eine rein politische Angelegenheit ist, Sie ist auch an hohe formale rechtliche Hürden gebunden. Das ist grundsätzlich auch gut so. Selbstverständlich hat er ein Anhörungsrecht. Selbstverständlich kann er seine Position auch nochmal deutlich machen. Nur Tatsache ist ja, dass er seine Positionen öffentlich gemacht hat. Und das jetzt auch nicht zum ersten Mal. Das heißt, wir kennen sie sehr gut. Und die sind auch nicht zu rechtfertigen. Deswegen, es wird selbstverständlich ein ordentliches rechtsstaatliches Verfahren hierzu geben. Aber an der politischen Bewertung kann das kaum etwas verändern.
Sie sind jetzt seit mehr als einem Jahr erster parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Herr Frey, wie viel Entschlossenheit spüren Sie denn in Ihren Reihen, dass jetzt möglicherweise kein Ende mit Schrecken, sondern eher ein Schrecken ohne Ende wird? Es wird auch immer gerne daran erinnert, an die Causa Sarrazin in der SPD, was ja auch sehr, sehr lange sich hingezogen hat.
Wir werden das jetzt mit aller Konsequenz durchführen. Wir haben Herrn Maaßen zum Austritt aufgefordert. Wenn er dem bis Anfang Februar nicht nachkommt, dann werden wir ein Parteiausschlussverfahren einleiten und durchziehen. Dazu gibt's gar keine denkbare bessere Alternative. Das werden wir so machen. Und wir wollen uns selbstverständlich dann schnellstmöglich auch wieder der politischen Inhalte zuwenden, denn unser Land hat zahlreiche große Herausforderungen zu bewältigen und da ist es nicht angemessen, sich mit einer derartigen Nabelschau zu beschäftigen.
Sagt Thorsten Frey, der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag. Dieses SWR2-Tagesgespräch haben wir am Vormittag aufgezeichnet. Es klingt ein bisschen wie ein Blankoscheck. Bundesinnenministerin Nancy Faeser soll wohl Spitzenkandidatin der SPD bei der hessischen Landtagswahl im Oktober werden. Das hat sie noch nicht offiziell verkündet und das alleine ist auch noch keine große Nachricht. Es soll aber wohl einen Deal mit Kanzler Scholz geben, dass Frau Faeser Innenministerin bleibt während des Wahlkampfs und auch nach einer möglichen Niederlage in Hessen. Philipp Eckstein im Hauptstadtstudio. Das Innenministerium ist eines der wichtigsten in der Bundesregierung. Und Landtagswahlkampf aus der Opposition heraus mit dem Anspruch, den Ministerpräsidentenposten zu übernehmen, das macht man auch nicht mal so nebenbei. Alleine das könnte doch schon in Berlin für Diskussionen sorgen. Gibt es die?
Ja, die Diskussionen gibt es und diese Diskussionen nehmen auch an Fahrt auf, muss man sagen. Es gibt schon viele kritische Stimmen. Konstantin von Notz beispielsweise aus der Grünen Partei, der hat sich geäußert und er sagte, das sei eben terminlich und persönlich, sei man bei so einem Wahlkampf maximal eingebunden. Das gleiche gilt für das Amt als Bundesinnenministerin. Und man hört da so ein bisschen zwischen den Zeilen, man muss sich schon für das ein oder andere entscheiden. Auch aus der FDP gibt es jetzt schon kritische Stimmen. Wolfgang Kubicki sagte, das Innenministerium, das sei keine geeignete Wahlkampfbühne. Ja, und noch etwas deutlicher wird die Opposition im Bundestag. Alexander Trohm, der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, der hat uns heute Vormittag gesagt,
wenn sich Frau Faeser tatsächlich für die Spitzenkandidatur in Hessen entscheidet, dann fordere ich Sie auf, vom Amt der Innenministerin zurückzutreten.
Ja, so der CDU-Politiker Alexander Trohm. Das heißt, noch hat sich Nancy Faeser gar nicht erklärt, ob sie denn wirklich Spitzenkandidatin der SPD in Hessen werden möchte. Die Debatte in Berlin, die läuft aber schon.
Es ist natürlich vielleicht eine etwas bessere Position, als Bundesinnenministerin Wahlkampf zu machen. Macht sich denn in der SPD gar niemand Sorgen, dass diese Doppelbelastung ihrer Arbeit als Innenministerin beeinträchtigen könnte? Oder der Kanzler zum Beispiel?
Ja, also man muss sagen, natürlich hat Nancy Faeser einen größeren Bekanntheitsgrad jetzt, als den sie davor hatte, als sie noch Oppositionspolitikerin in Hessen war. Sie hatte ja auch sehr viele öffentliche Auftritte natürlich als Bundesinnenministerin, stand da auch immer wieder ja im Schlaglicht. Und das hat ihrer Bekanntheit genutzt. Jetzt ist allerdings tatsächlich die Frage, ist es denn sinnvoll, Innenministerin zu sein und parallel Wahlkampf zu machen, wenn es denn dann dazu kommt? Offiziell äußern tut sich dazu aktuell noch niemand. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte zum Beispiel heute, wir äußern uns nicht oder wir kommentieren diese Berichte dazu nicht. Man hört aber aus SPD-Kreisen wird immer wieder darauf verwiesen, dass es auch schon Beispiele gegeben habe, wo sowas durchaus auch funktioniert hat. Beispielsweise Manfred Kanter 1995, der war Bundesinnenminister und dann auch Spitzenkandidat in Hessen. Hat allerdings, dann wurde er auch nicht Ministerpräsident, blieb Innenminister. Das heißt, da versucht man jetzt so argumentativ schon ein wenig gegenzusteuern. Man muss aber sagen, das ist auch eine schwierige Position gerade, denn solange sich Nancy Faeser nicht offiziell und öffentlich erklärt hat, überwiegen doch jetzt vor allem die Stimmen der anderen Parteien, die das alle durch die Bank kritisch sehen.
Und da ist immer noch eine Menge Spekulation dabei. Norbert Röttgen, der war 2012 Bundesumweltminister und Spitzenkandidat der CDU in NRW. Er hat damals die Wahl verloren und Kanzlerin Merkel hat ihn dann entlassen. Frau Faeser, soll das nicht passieren, heißt es. Was steckt dahinter? Hat die SPD Sorgen, keinen ordentlichen Ersatz zu finden?
Also es gibt ganz offensichtlich in der SPD die Sorge, und das sieht man ja auch jetzt, dass man keinen anderen geeigneten Kandidaten, keine andere geeignete Kandidatin für diese Spitzenposition in Hessen hat und man sich überhaupt nur Hoffnungen macht, die Landtagswahl, die in Hessen im Oktober stattfindet, auch nur mit ihr gewinnen zu können. Man muss allerdings auch sagen, in den Umfragen liegt die SPD aktuell hinter der CDU. Das heißt, auch ein Wahlsieg ist dort alles andere als ausgemacht. Und die Frage, ob es denn einen Ersatz für Nancy Faeser im Bundeskabinett geben könnte. Da muss man sagen, Bundeskanzler Olaf Scholz musste ja gerade einen Ministerposten austauschen. Christine Lambrecht, die Verteidigungsministerin, ist zurückgetreten. Boris Pistorius hat dieses Amt übernommen. Er war zuvor Innenminister in Niedersachsen. Das kam für viele überraschend. Man muss ehrlicherweise sagen, Boris Pistorius war auch ein Politiker, wo viele gedacht hatten, dass er vielleicht irgendwann auch mal den Posten des Bundesinnenministers übernehmen könnte, wenn Nancy Faeser denn dann tatsächlich nach Hessen geht. Aber man muss sagen, aktuell noch viele Spekulationen, viele Unklarheiten. Was wir allerdings auch hören, ist, dass auch nach einer Verkündung ihrer Spitzenkandidatur Nancy Faeser erstmal zumindest Bundesinnenministerin bleiben wird. Also dass es jetzt, dass wir uns nicht darauf einstellen müssen, dass jetzt sehr schnell dieser Posten ja auch von einer neuen Politikerin, einem neuen Politiker besetzt werden wird.
Informationen von Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein zum angeblichen Deal von Innenministerin Faeser mit Kanzler Scholz, dass sie als mögliche Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen während des Wahlkampfs und auch nach einer möglichen Niederlage Bundesinnenministerin bleibt. Stand mit 62 erst mit 64 in Rente gehen, nicht mit uns. Das ist die Botschaft, die auch heute wieder zigtausende Berufstätige in Frankreich an ihren Präsidenten Macron geschickt haben. Mit Streiks, die weite Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt haben, und mit Kundgebungen. Experten rechnen damit, dass sich die Protestbewegung noch ausweiten könnte. Frankreich-Korrespondentin Caroline Düller über den zweiten großen Protesttag gegen die Rentenreform.
Rente mit 60. Die Forderung dieser Demonstrierenden in Paris ist deutlich. Auf den Schildern stehen zudem Sprüche wie Rente bekommen, bevor die Arthritis kommt. Aus Sicht von Géraldine spricht das vielen ihrer Kollegen aus der Seele. Sie ist Gewerkschaftssekretärin bei Force Ouvrière und arbeitet in der Metallindustrie. Ich sehe mich ehrlich gesagt nicht bis 64 arbeiten. Das ist unmöglich. Wir haben harte Jobs und das sagen auch die Mitarbeiter, mit denen ich spreche. Der Kopf will vielleicht, aber der Körper macht das nicht mehr mit. Es ist wichtig, dass wir dafür kämpfen, früher in Rente gehen zu können.
Qu'on revendique le fait de pouvoir partir bien avant, parce que c'est pas possible pour 64 ans.
Noch lauter und noch stärker. Dieses Motto haben die Gewerkschaften für den heutigen Streik- und Demonstrationstag ausgegeben. Ihr Ziel? Noch mehr Menschen auf die Straße bringen als am 19. Januar. Da waren es laut Innenministerium 1,1 Millionen. Laurent Berger ist sicher, diese Zielmarke zu knacken. Berger ist Generalsekretär der Gewerkschaft CFDT.
C'est encore plus de monde et donc on a le sentiment qu'on va faire encore plus de manifestants.
Ich habe den Eindruck, dass wir heute noch mehr werden und das ist ein starkes Signal in Richtung der Regierung. Wir wollen den Renteneintritt mit 64 nicht. Diejenigen, die heute auf die Straße gehen, das ist das arbeitende Frankreich. Menschen, die jeden Tag ihren Job machen und damit etwas für die Gesellschaft tun und die es satt haben, mit Verachtung behandelt zu werden. Seit dem Nachmittag tickern Nachrichtensender und Agenturen Zahlen und es scheint, als sind heute insgesamt tatsächlich mehr Menschen auf der Straße als am 19. Januar. Nicht nur in Paris, sondern überall im Land. Das Reformprojekt wird zurzeit im Sozialausschuss der Assemblée Nationale beraten. Ab Anfang nächster Woche kommt das Projekt dann ins Plenum. Für Marine Le Pen, Fraktionschefin des rechtspopulistischen Rassemblement National, steht fest:
Donc il faut que le gouvernement retire cette réforme, mais s'il ne souhaite pas la retirer,
die Regierung muss die Reform zurückziehen. Und wenn sie das nicht tut, dann bin ich überzeugt, dass das Parlament dagegen stimmen wird.
Eh bien, je suis convaincu que l'Assemblée nationale votera contre cette réforme des retraites.
Le Pen und ihre Partei sieht man wenig auf den Demos. Sie versuchen eher, sich als konstruktive Oppositionspartei im Parlament zu präsentieren und daraus Kapital zu schlagen. In einem Punkt aber hat Le Pen recht. Die parlamentarische Debatte dürfte alles andere als ein Spaziergang werden für Präsident Macron und die Regierung. Denn sie sind auf die Unterstützung der konservativen Républicains angewiesen, von denen einige offen Vorbehalte gegen die Reform äußern. Und auch im Regierungslager werden inzwischen kritische Stimmen laut. Die Gewerkschaften haben noch dazu weitere Protestaktionen angekündigt.
Für Entspannung sorgen in einer aufgeheizten Lage. Das hat gerade US-Außenminister Blinken im Nahen Osten versucht. Gestern in Israel, heute in den Palästinensergebieten. Seit Wochen schaukelt sich die Gewalt dort immer weiter hoch. Razzien der israelischen Armee im Gazastreifen mit Todesopfern, Anschläge in Israel, die schlimmsten seit 12 Jahren. In Jerusalem regiert seit kurzem die am weitesten rechts stehende Koalition der Geschichte. Besonders radikale Abgeordnete haben schon die Todesstrafe für mutmaßliche Attentäter gefordert. Ministerpräsident Netanyahu will die Gesetze ändern, damit mehr Privatleute Zugang zu Waffen bekommen. Auf der anderen Seite stehen radikale Palästinensergruppen wie die Hamas, aber auch ein Präsident Abbas, der zwar als weniger radikal gilt, aber nicht so viel Rückhalt hat. Über die Versuche von US-Außenminister Blinken, hier trotz allem für Mäßigung zu sorgen, berichtet Bettina Meyer.
Viel Sitzfleisch hatte Anthony Blinken auf seinem Besuch in Israel und im Westjordanland. Der US-Außenminister traf nicht nur seine Amtskollegen, sondern auch Premier Benjamin Netanyahu und Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Die derzeit ausufernde Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern zu deeskalieren, das Ziel der Reise, ist dennoch eine Mammutaufgabe, die Blinken nicht lösen konnte. Das musste der US-Politiker am Ende der Reise einsehen. Zu Abbas sagte er, er sehe, dass die Hoffnung für die Palästinenser auf Frieden am Horizont kleiner werde und fügte hinzu, dass sich das ändern müsse. Die USA würden zusätzlich 50 Millionen US-Dollar für die Palästinenser bereitstellen. Außerdem hätte man sich geeinigt, wie Palästinenser Zugang zu 4G-fähigem Mobilfunknetz bekommen können. Deutlicher als am Tag zuvor beim Treffen mit Israels Premier Netanyahu wurde Blinken, was die neuesten Strafmaßnahmen der israelischen Regierung angeht. Er sei gegen alles, was eine Zwei-Staaten-Lösung gefährde. Das beinhalte weiter Siedlungen im Westjordan Land zu bauen, Häuser abzureißen oder sich nicht an historische Vereinbarungen an heiligen Orten zu halten. Abbas versprach dem US-Außenminister, dass er verantwortungsvoll handeln wolle in dieser schwierigen Zeit. Ob das bedeutet, dass der Palästinenserpräsident bereit ist, die Sicherheitszusammenarbeit mit Israel offiziell wieder aufzunehmen, bleibt abzuwarten.
Zurück nach Deutschland. Flurstückzähler, Flurstücknenner. Nicht jedes Flurstück hat auch einen Flurstücksnenner. Dieses Feld ist dann freizulassen. Ein Einfamilienhaus mit Garten kann durchaus auf mehreren Flurstücken stehen. Wenn Sie sich jetzt fragen, was redet der Mann im Radio da, dann besitzen Sie vermutlich keine Immobilien, die auf einem Grundstück stehen. Wenn Ihnen das unangenehm bekannt vorkommt, dann gehören Sie zu den Millionen von Menschen in Deutschland, die bis heute aufgefordert waren, ihre Grundsteuererklärung abzugeben. Nötig wird die, weil das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass die bisher erhobenen Steuern veraltete Daten zu den Immobilienwerten als Grundlage haben. Für fast 36 Millionen Grundstücke müssen die Steuern neu berechnet werden. Seit Monaten kämpfen die Betroffenen mit dem komplizierten Verfahren, den komplizierten Formularen, manchmal bis an den Rand der Verzweiflung. Heute hat Bayern als erstes Bundesland angekündigt, die Abgabefrist zu verlängern. Andere Bundesländer wollen noch nicht nachziehen, haben allerdings schon angekündigt, dass die Finanzbehörden nicht gleich das volle Arsenal der Sanktionen auspacken werden, wenn jemand bis heute noch nicht abgegeben hat. So ist es auch in Baden-Württemberg. Dort sieht allerdings vor allem die Rückgabequote bei den staatlichen Grundstücken eher mau aus. Aus Stuttgart, Eda Markeli.
Die Botschaft aus dem Finanzministerium in Stuttgart soll beruhigen. Sie lautet, die Finanzämter sind erstmal kulant. Das erklärt ein Sprecher von Finanzminister Bayers gegenüber dem SWR. Wer die Frist verpasst hat, müsse noch keine negativen Folgen befürchten. Es gebe noch keine Mahnungen. nur Erinnerungsschreiben. Die FDP-Opposition im Landtag begrüßt zwar die Kulanzregelung, fordert aber eine Fristverlängerung wie in Bayern. Hans-Ulrich Röhlke, der Fraktionschef.
Denn das Ganze ist ein bürokratischer Irrsinn. Es ist schwer, den Leuten zu erklären, dass sie dem Finanzamt auf komplexem Wege Daten übermitteln müssen, die das Finanzamt ja schon kennt.
Die FDP sieht sich in ihrer Grundsatzkritik am Grundsteuergesetz des Landes bestätigt. Es sei zu kompliziert, zu bürokratisch. Auch Ministerpräsident Kretschmann sieht sich gerne als Kämpfer gegen Bürokratieirrsinn. Doch dieses eigene Landesgesetz verteidigt er vehement.
Unsere Grundsteuer ist um ein Vielfaches unkomplizierter als der Scholz-Vorschlag. Um ein Vielfaches. Das war einer der Gründe, warum wir es gemacht haben. Also davon kann man nun keine Rede sein.
Bislang sind laut Auskunft des Finanzministeriums in Baden-Württemberg nur 67% der Erklärungen eingegangen, die meisten davon digital. Bei den eigenen Landesliegenschaften ist die Rücklaufquote allerdings deutlich schlechter. Von rund 6.900 Erklärungen, die das Land abgeben müsste, wurden erst 400 erledigt. Das sind weniger als 20%. Die FDP kritisiert, das sei peinlich für die Landesregierung. Ministerpräsident Kretschmann antwortet auf die Frage, ob ihm das peinlich sei, so.
Man muss einfach sehen, daran arbeiten 90 Beschäftigte in Vermögen und Bau. Wir haben zusätzliches Personal nicht dafür eingestellt, um Kosten zu sparen. Deswegen dauert es etwas länger.
Auch deshalb müsse die Landesregierung Verständnis für Bürgerinnen und Bürger aufbringen, die ihre Erklärung, genau wie das Land selbst, noch nicht abgegeben haben. So Stimmen aus der Opposition. Und auch der Verein Haus und Grund fordert eine Verlängerung der Abgabefrist wie in Bayern. Ulrich Wecker.
Kretschmann hat recht, aber er muss die Argumente bitte auf sich selber anwenden. Wenn er für sich selber mehr Zeit verlangt und für seine Beamten, dann muss das erst recht gelten für die privaten Immobilieneigentümer.
Die Sache mit der Grundsteuer zieht sich. Bayern verlängert die Frist und in allen Bundesländern folgt für die, die noch nicht abgegeben haben, nicht gleich der große Hammer. Wir bleiben in Baden-Württemberg. Grünflächen neben Landstraßen, neben Bundesstraßen, neben Autobahnen. Da wächst Gras oder das, was viele Menschen auch Unkraut nennen. Viel mehr passiert da nicht. Aber könnte man diese Flächen nicht doch irgendwie sinnvoll nutzen, zum Beispiel für Solaranlagen? Diese Frage hat sich Baden-Württembergs Verkehrsminister Herrmann auch gestellt und grundsätzlich mit Ja beantwortet. Was das Land genau plant, berichtet Ruben Moratz.
Die Idee ist so simpel wie naheliegend. Auf Freiflächen entlang von Landes- und Bundesstraßen sollen Photovoltaikanlagen entstehen. Warum ist man da nicht schon früher drauf gekommen? Antwortversuch von Ministerpräsident Kretschmann.
Ich kann es Ihnen nicht wirklich gut erklären, aber geärgert hat es mich. Es ist wie mit dem Koffer. Ich frage mich immer, wieso sind die Rädchen am Koffer so spät erfunden worden? Ja, das ist doch eigentlich naheliegend. Und die Generation davor haben sich das Kreuz ausgehängt mit dem Koffer schleppen.
Schleppend läuft's auch bei den erneuerbaren Energien im Land. Aber wie der Koffer soll jetzt auch die Solarenergie an den Straßenrändern endlich ins Rollen kommen. Konkret geht es vor allem um die rundlichen Freiflächen zwischen Auf- und Abfahrten, die sogenannten Innenohren. Aber auch an Lärmschutzwänden und an Böschungen könnten Solaranlagen entstehen. Vor etwa einem Jahr hat die Landesregierung Energieversorger und weitere Akteure der Branche mit dem Angebot kontaktiert. Die Reaktion? Verkehrsminister Herrmann.
Auf diesen Vorstoß hin haben wir sehr viele Rückmeldungen bekommen. Wir waren selber erstaunt, wie viele Meldungen es gab. Es gab insgesamt etwa 650 Meldungen für Grundstücke.
Doch gut die Hälfte musste das Land abweisen, weil die Grundstücke weder dem Land noch dem Bund gehören. Übrig blieben rund 260 Flächen, für die das Land den Weg jetzt freigemacht hat. Aber
das ist das Potenzial. Noch ist es nicht gebaut.
Das werde wohl sicher noch 2 bis 3 Jahre dauern. Sollte gebaut werden, könnten die entstandenen Anlagen den jährlichen Bedarf von rund 35.000 Haushalten decken, so Minister Herrmann.
Es ist schon ein ordentlicher Batzen, den man da beitragen kann und trotzdem relativ wenig, wenn man bedenkt, wie viele Haushalte es gibt. Also das kann aus meiner Sicht nur der Anfang sein, so verstehen wir das auch.
Ein Anfang, wenn überhaupt, findet die Opposition. Die Idee sei gut, findet Christian Jung von der FDP. Es dürfe aber nicht so enden wie mit den von der Landesregierung angekündigten 1000 Windrädern, von denen bisher nur ein Bruchteil gebaut wurde.
Es gibt immer das Problem, dass der Minister Herrmann sehr viel ankündigt. Er macht gerne Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wenn man dann aber 2 Jahre später nachfragt, ist oft wenig passiert.
Na, ärgern tut mich schon, dass vieles noch nicht passiert ist.
Gibt Verkehrsminister Herrmann auch selbst zu. Die Umfrage unter den Betreibern von Solaranlagen gebe ihm aber jetzt wieder Hoffnung.
Im Moment überwiegt bei mir gerade eher die Freude, dass ich viel mehr Bereitschaft sehe, was zu tun und viel mehr Einsicht verspüre, dass man was tun muss und dass auch Unternehmen und einzelne Personen sagen, ich will was tun.